Ein Mensch in Christo. Aus dem Botschafter des Heils in Christo, Jahrgang 1879. Der Brief an die Epheser betrachtet Jesum, obgleich er ihn selbstverständlich als den ewigen Sohn anerkennt, gewöhnlich in einem anderen Charakter. Wir lesen in Philipper 2, Vers 6 bis 11, dass er, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte und gehorsam ward bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuze. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Wir sehen hier, wie dem Herrn eine Herrlichkeit zuerteilt wird, nicht infolge seines Gleichseins mit Gott, sondern infolge seiner Selbsterniedrigung, indem er in seiner Stellung wie ein Mensch erfunden und gehorsam wurde bis zum Tode. Als Gott gehörte alle Herrschaft und Herrlichkeit ihm, und als solcher kann ihm nichts gegeben werden. Aber als Mensch hatte er sich freiwillig von allem entkleidet, indem er den niedrigsten Platz einnahm und sich selbst der Macht des Todes unterwarf, um die Gnadenratschlüsse Gottes auszuführen. Die gerechte Antwort Gottes auf diesen Gehorsam und diese Unterwürfigkeit war die Erhöhung des Herrn in demselben Charakter, in dem er sich erniedrigt hatte. Er gab dem Menschen Jesus einen Namen, vor dem jedes Knie sich beugen soll, und er zwingt jede Zunge zu dem Bekenntnis, dass er Herr ist. In diesem Charakter nun wird der Herr Jesus im Brief an die Epheser gewöhnlich dargestellt, und dies gibt Gelegenheit zur Enthüllung zweier großer Geheimnisse, die bis dahin in den Ratschlüssen Gottes vor Grundlegung der Welt verborgen gewesen waren. Das erste dieser Geheimnisse ist, dass Gott alles unter ein Haupt zusammenbringen will in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Kapitel 1, Vers 10. Dies ist eine ausgedehnte Erweiterung der im Alten Testament prophezeiten Herrlichkeiten des Messias und zeigt die Würde, die Jesus durch seine Erniedrigung erlangt hat. Den erhabenen Namen, der ihm wegen seines Gehorsams bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuze gegeben ist. Das zweite Geheimnis ist, dass die aus den Nationen Miterben sein sollten und mit Einverleibte und Mitteilhaber seiner, Gottes, Verheißung in Christo Jesu durch das Evangelium. Kapitel 3, Vers 6. Dies beweist das völlige Aufschieben der irdischen Ratschlüsse Gottes, während er ein neues Volk einführt. In diesem neuen Volk verschwindet der Unterschied zwischen Jude und Heide ganz. Beide werden zusammen auf ein und denselben Boden gestellt. Zugleich ist es kein irdisches Volk, denn obwohl es noch in der Welt ist, sind seine Glieder gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Ja, sie sind sogar zubereitet, um jetzt schon mitzusitzen in den himmlischen Örtern in Christo Jesu. Ihr unterscheidendes Merkmal ist, dass sie in Christo gesehen werden und in ihm angenommen sind. Die beiden Geheimnisse sind daher die Ratschlüsse Gottes. Und zwar betrifft das erste die völlige Herrlichkeit des Herrn Jesu und das zweite die Segnung der Seinigen, die aufs engste mit ihm verbunden sind. Die Entfaltung dieser beiden Geheimnisse ist der große Gegenstand der ersten Hälfte des Briefes. Daher tritt nicht die dem Sünder gleichsam zugewandte Seite des Versöhnungswerkes in den Vordergrund, wie im Brief an die Römer, sondern die Seite Gottes. Im Römerbrief wird der Sünder in seiner bösen Natur betrachtet und das Kreuz wird zu seiner Befreiung eingeführt. Im Brief an die Epheser werden die Ratschlüsse Gottes enthüllt und der Gegenstand der Erlösung und die Segnung der Erlösten in Verbindung mit Christo vorgestellt. Der Brief an die Römer hat das Bedürfnis des Menschen zum Ausgangspunkt und endigt mit der Gnade Gottes. Der Epheserbrief geht von der Gnade Gottes aus zu dem Bedürfnis des Menschen hin. Der eine zeigt, auf welche Weise Gott gerecht sein kann, wenn er den Sünder rechtfertigt und befreit. Der andere, wie das Bedürfnis des Sünders Gelegenheit zur Entfaltung der Weisheit und Gnade Gottes gibt. Im Römerbrief wird der Sünder daher als lebend im Fleische dargestellt und der Tod wird eingeführt als das Mittel zu seiner Befreiung, während im Epheserbrief der Sünder als geistlich tot betrachtet wird, tot in Sünden und Übertretungen, wobei sich die lebendig machende Kraft Gottes darin zeigt, dass sie ihn aus diesem Zustande auferweckt und mitsitzen lässt in den himmlischen Örtern in Christo Jesu. Der Brief beginnt daher mit Danksagungen für die Stellung, die der Gläubige jetzt in Christo hat. Es handelt sich nicht darum, inwieweit er die Vorrechte und Segnungen, die ihm zuteil geworden sind, versteht oder genießt. Hierin mag es große Unterschiede geben, in den Segnungen und Vorrechten selbst aber gibt es keine. Das Kind in Christo steht in dieser Beziehung ganz gleich mit dem Jüngling und dem Vater, denn alle drei sind in Christo und im Besitz der vollen Segnung dieser Stellung. Alle Gläubigen sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christo und in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass sie heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Alle sind zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesum Christum, für Gott nach dem Wohlgefallen seines Willens und sind daher zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Kapitel 1, Vers 3 bis 6. Dies sind die Vorrechte, obgleich die sehr ungleich genossenen Vorrechte aller Gläubigen, als gesehen in Christo, gerade so wie das Fundament, auf dem alles ruht, die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, das gemeinsame Teil aller Heiligen ist. Es sind keine zukünftigen, sondern gegenwärtige Vorrechte, und dass wir sie besitzen, entspringt aus unserer Annahme in ihm, der Gott vollkommen verherrlicht hat und jetzt nicht als der ewige Sohn des Vaters, sondern Kraft seines Werkes und seines Gehorsams bis zum Tode, der Gegenstand der besonderen Wonne und Liebe des Vaters ist. Es wäre ein Irrtum, wenn man sagen wollte, dass wir in Christo angenommen sind oder uns in ihm befinden, sobald er in seiner göttlichen Natur betrachtet wird. Wir sind angenommen und befinden uns, was unsere Stellung anbetrifft, in Christo, aber in ihm als dem auferstandenen, verherrlichten Menschen zur Rechten Gottes. Im Brief an die Römer wird bis zum 8. Kapitel nicht davon gesprochen, dass die Gläubigen in Christo sind, weil wir dort erst zu der wahren christlichen Stellung gelangen. Im Epheserbrief dagegen begegnet uns dieser bemerkenswerte Ausdruck schon im ersten Vers, weil hier alles den Ratschlüssen Gottes gemäß betrachtet und die ganze Stellung des Gläubigen sogleich vorgestellt wird. Nachdem der Apostel uns so in den Besitz unserer gegenwärtigen Vorrechte in Christo eingeführt hat, fährt er fort, uns zu zeigen, wie Gott seine Gnade gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Vers 8. Indem er uns seine wunderbaren Ratschlüsse in Bezug auf Christum enthüllt. Diese Ratschlüsse beziehen sich nicht nur auf die durch die alttestamentlichen Propheten vorhergesagten irdischen Herrlichkeiten, sondern auch auf die himmlischen, mit denen wir jetzt zum ersten Mal bekannt gemacht werden. Sie werden deshalb auch ein Geheimnis genannt, und es wird uns gesagt, dass Gott uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst. Für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Vers 9 und 10. Von Christo, dem Gesalbten Gottes, war schon immer als demjenigen geredet worden, der eine unumschränkte Autorität auf Erden ausüben sollte. Aber es war ein jetzt erst geoffenbartes Geheimnis, dass dem Menschen Jesus Kraft seines Gehorsams und seiner Erniedrigung diese hohe Würde sowohl im Himmel als auch auf der Erde übertragen werden sollte. Es liegt klar auf der Hand, dass hier nicht von der Herrlichkeit Jesu als Gott gesprochen wird, denn diese besaß er allezeit und unveränderlich. Er ist als der auferstandene Mensch, als der eine, in dem wir angenommen sind, auf diese Weise erhöht und verherrlicht. Daher haben die Gläubigen einen Anteil an dieser Herrschaft. Denn in ihm sind wir zu Erben gemacht worden, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Rate seines Willens, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Vers 11 und 12. Und nicht nur sind die gläubigen Juden, die zuvor auf den Christus gehofft haben, zu Erben gemacht worden, sondern auch die Gläubigen aus den Nationen, denn auch sie hatten auf ihn gehofft, nachdem sie das Evangelium gehört hatten und waren, nachdem sie geglaubt hatten, versiegelt worden mit dem Heiligen Geiste der Verheißung, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit. Vers 13 und 14. Der Besitz ist durch das Kreuz erworben worden, ist aber noch nicht völlig erlöst und noch nicht in die Hände des Erwerbers übergegangen. Christus wartet daher, sitzend zur Rechten des Vaters, bis zur Verwaltung der Fülle der Zeiten, wenn die Vereinigung aller Dinge in ihm stattfinden wird. Auch wir warten, wenngleich oft mit sehr schwachem Glauben und schwacher Hoffnung, aber doch ohne Ungewissheit in Bezug auf das Resultat. Denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geiste der Verheißung versiegelt, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zu der Zeit der Erlösung, wenn der Besitz angetreten und völlig genossen werden wird. Es handelt sich hier nicht um die Segnung, in die der Gläubige bei seinem Tode eintritt, das heißt bei Christo zu sein, noch um die reicheren Segnungen, die ihm zuteil werden, wenn der Herr kommt, um das Werk der Erlösung in Betreff seiner zu vollenden, indem er ihm einen Leib gibt, der dem seinigen gleich ist, und ihn aufnimmt in das Vaterhaus droben. Die hier in Rede stehende Erlösung ist nicht die Erlösung des Gläubigen, sondern diejenige des Erbes, das er im Verein mit Christo empfangen wird. Und der Besitz, von dem der Apostel spricht, ist nicht der Besitz der Freuden und Segnungen des Vaterhauses, sondern der Besitz jener Herrschaft, die Christus mit uns als seinen Miterben annehmen wird, zu jener Zeit, wenn alle Dinge in ihm vereinigt sein werden. Es werden uns daher im Eingang des Briefes unsere gegenwärtigen Vorrechte und unser zukünftiger Besitz in Christo vorgestellt. Nachdem dies geschehen ist, bittet der Apostel, dass wir alle diese Dinge verstehen und zugleich erkennen möchten, welches die überschwängliche Größe seiner Kraft ist an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in welcher er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Örtern, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeglichen Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Verse 19 bis 21. Wenn unsere Annahme in dem Geliebten die Wahrheit in sich schließt, dass die gleichen Vorrechte und Segnungen, die er empfängt, auch unser Teil sind, so ist dies dadurch hervorgebracht, dass wir durch dieselbe Macht lebendig gemacht worden sind wie er selbst. Wir sind nicht nur eins mit ihm in unseren Segnungen und Aussichten, sondern auch in unserem Leben. Die Kraft, die ihn lebendig machte, wurde in der nämlichen Weise ausgeübt, um uns lebendig zu machen. Gott hat die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, geoffenbart nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in welcher er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Denn er hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Kapitel 2, Vers 5. Zugleich hat Gott an uns gewirkt nach der Macht, die Christum zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Örtern. Denn er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christo Jesu. Kapitel 2, Vers 6. Dies alles ist von wunderbarer Schönheit. Als arme, hilflose Sünder, die wir waren, hatten wir durchaus kein geistliches Leben. Wir waren tot in den Vergehungen. Jesus nahm in seiner Gnade unseren Platz unter dem Gericht Gottes ein und starb, der Gerechte für die Ungerechten. Wir sind daher völlig befreit, nicht nur befreit von dem gerechten Gericht Gottes, sondern auch, wie wir im Römerbrief sehen, mit Christo gestorben, mit ihm gekreuzigt, indem unsere alte, sündige Natur betrachtet wird als mit ihm gestorben und begraben. Der Brief an die Epheser beginnt mit diesem Abschnitt unserer Geschichte. Sie sieht Christum im Tode und zeigt dann, wie die Macht Gottes ihn aus den Toten auferweckte. Sie sieht uns als tot in den Vergehungen und zeigt, wie dieselbe Macht, die Christum auferweckte, auch uns lebendig gemacht hat. Im Brief an die Römer sind wir daher durch das Kreuz Christi befreit von der alten Natur. Und im Epheserbrief sind wir mit Christo in der neuen Natur lebendig gemacht. Und dies ist viel mehr als eine neue Geburt. Es ist eine neue Geburt oder ein neues Leben von einem ganz besonderen Charakter, gewirkt durch dieselbe Macht, die Christum aus den Toten auferweckte, so dass wir nicht nur mit ihm lebendig gemacht, sondern auch mit ihm, dem Auferstandenen und Verherrlichten, zur Rechten Gottes, eins gemacht sind. Und so innig ist diese Vereinigung, dass von uns, obwohl wir noch auf der Erde sind, gesprochen wird als mitsitzend in den himmlischen Örtern in Christo Jesu. Die Schlussworte des ersten Kapitels zeigen den Charakter dieser Vereinigung in sehr treffender Weise. Da wird uns in Bezug auf Christum gesagt, dass Gott alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben hat, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Verse 22 und 23. Hier wird uns zum ersten Mal in diesem Brief die Versammlung erwähnt, und zwar in einer bezüglich ihres Charakters höchst wunderbaren Offenbarung. Wir lernen daraus, dass Christus, wenn er nach den Ratschlüssen Gottes die Herrschaft über alle Dinge übernehmen wird, dies nicht allein tut, sondern in Verbindung mit der Versammlung. Nicht nur Christus wird regieren, sondern Christus und die Versammlung. Und die Versammlung ist so unzertrennlich mit ihm verbunden, dass sie seine Fülle oder seine Vollendung genannt wird. So völlig eins mit ihm, wie der Leib mit dem Haupte. Christus ist daher in dem Charakter, in dem er die Herrschaft über alle Dinge übernehmen wird, nicht eher vollkommen, bis die Kirche, sein Leib, vollendet ist. Christus wartet, bis das letzte Glied gesammelt ist. Bis dahin hat sein Leib noch nicht seine Fülle erreicht, und das Haupt kann nicht getrennt von dem ganzen Leibe die Herrschaft übernehmen. Es ist vielleicht unnötig zu wiederholen, dass diese Vereinigung mit allen ihren gesegneten Folgen nicht mit Christo als dem ewigen Sohne, dem Worte, welches Gott war, ist, sondern mit ihm als dem auferstandenen, verherrlichten Menschen. Mit ihm als Gott kann es keine Vereinigung geben. Auch können wir nicht mit ihm als in dieser Welt geboren vereinigt werden, noch er mit uns. Solange das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und starb, blieb es allein. Nachdem es aber gestorben war, konnte es viel Frucht bringen. In seinem sündlosen Leben war Jesus der fleckenlose und gehorsame Mensch, der Offenbarer des Vaters, aber er war allein. In dem Tode, in dem er zur Sünde gemacht wurde, war er unser Stellvertreter und Heiland, aber auch da war er allein. In der Auferstehung jedoch wurde er das Haupt einer neuen Schöpfung. Und durch eine neue Schöpfung sind wir jetzt in ihm, denn wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17. Von einer Vereinigung mit Christo wird immer in dieser Verbindung gesprochen. Er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten. Kolosser 1, Vers 18. Erst nachdem Gott ihn erhört hatte von den Hörnern der Büffel, sagt er, verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Psalm 22, Vers 21 und 22 und Hebräer 2, Vers 9 bis 12. Erst nach der Auferstehung gebraucht er die Worte, gehe hin zu meinen Brüdern und vereinigt die Jünger mit sich, indem er spricht, von meinem Vater und eurem Vater, meinem Gott und eurem Gott. Johannes 20, Vers 17. So wird er auch dadurch, dass wir dem Bilde des Auferstandenen gleichförmig gemacht werden, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Römer 8, Vers 29. So offenbart sich also die Gnade Gottes gegen uns, die wir einst wandelten nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren. Kapitel 2, Vers 2 und 3. Gnade hat uns von diesem verlorenen Zustand befreit, uns mit Christo lebendig und zu Gliedern seines Leibes gemacht. Sie hat uns sein Wohlgefälligsein vor Gott gegeben und uns mit ihm als Miterben seiner unumschränkten Herrschaft vereinigt. Das ist wahrlich Gottes würdig. Er hat auf diese Weise für seine eigene Verherrlichung gewirkt, auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese in Christo Jesu. Vers 7. Alles ist aus Gnade. Werke können hier keinen Platz haben, auch der Ruhm des Menschen nicht. Ist denn Gott gleichgültig gegen gute Werke? Gewiss nicht, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Verse 8 bis 10. In Bezug auf unsere Stellung haben gute Werke gar keinen Wert, denn wir sind Gottes Werk. Aber gerade diese Tatsache erfordert, dass gute Werke als Resultat folgen sollten. Wir sind nicht geschaffen durch gute Werke, sondern zu guten Werken.